Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert Moin. Wir haben nämlich netterweise die Frequenz hier kapern dürfen und obwohl eigentlich Sebastian Celada, mein netter Co-Host und ich, Robin Kozorek, einen andersnamigen Podcast machen, wurden wir hier eingeladen, um eine kleine Ferienfolge aufzunehmen. Das heißt, Daniel, Manu und Michael sind im wohlverdienten Urlaub, sitzen irgendwo im Süden, im Norden, am See, am Strand und lassen sich die Sonne auf die Plauze scheinen, während wir anderen Podcaster hier ein, zwei Folgen übernehmen. Unser Podcast nennt sich Press Play. Wir setzen uns mit vielen Dingen aus der Games-Branche auseinander und meistens laden wir uns dazu Gäste ein. Und in diesem Fall haben wir das auch wieder getan. Neben dem Sebastian ist heute auch die Petra Fröhlich dabei. Hallo Petra.
Hallihallo.
Hallo.
Und die Petra ist ihres Zeichens die Chefredakteurin Obermufti von gameswirtschaft.de und hat es geschafft, innerhalb der letzten Jahre eine der interessantesten journalistischen Institutionen im Bereich Games aufzuziehen, vor allem Games-Business. Also ich behaupte jetzt mal, alles, was so im Bereich, ja, wie der Name schon sagt, Games-Wirtschaft ist, hat die Petra die besten Quellen, die besten Informanten und ist da mit der vollen Breitseite eingestiegen. Und ich freue mich immer wieder. Ich lese so gut wie jeden Beitrag tatsächlich.
Du bist das.
Ja, und kannst das Tracking wieder ausmachen.
Ja. Genau.
Genau, aber vielleicht magst du kurz irgendwie was dazu erzählen, wie das passiert ist. Ich kenne dich nämlich tatsächlich noch aus der Zeit von der PC Games. Da warst du immer. Oh ja, da hattest du auch noch einen anderen Namen und hast in der PC Games warst du auch Chefredakteurin, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Genau, Chefredakteurin war ich 14 Jahre von der PC Games. Insgesamt war ich über 20 Jahre bei dem Magazin, das da jetzt in diesem Jahr den 25. Geburtstag feiert. Und seit, umgekehrt, 2015 habe ich eine Pause gemacht und 2016 habe ich dann angefangen mit den Vorbereitungen für Gameswirtschaft, weil ich den Eindruck hatte, dass da eine offene Flanke ist im Markt. Und damit habe ich dann begonnen und offiziell losgegangen ist es im Juli 2016, also so knapp ja 15 Monate ist das das Objekt am Markt und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden über die Relevanz und die Reichweite und wie sich das Ganze entwickelt hat in dieser relativ kurzen Zeit und das kann gar nicht so weitergehen. Also bin sehr glücklich. Ja.
Nee, da bin ich auch dafür, dass das so weitergeht. Vor allem, also ich glaube, was du tatsächlich geschafft hast, ist, da wirklich Stories auszugraben, die woanders vielleicht gar nicht irgendwie auf den Tisch gekommen sind. Und du hast eigentlich fast immer irgendwie saugute Quellen und weißt Dinge, bevor die Pressemeldungen draußen sind. Also da bin ich tatsächlich schwer beeindruckt.
Ja, das Schlimme ist ja, ich habe hier einen ganzen Schrank voll mit Sachen, die ich noch gar nicht sagen darf, die aber noch in diesem Jahr passieren. Und aber ich bin Weltmeister im Sachen für sich behalten können. Insofern erfahre ich die Dinge relativ frühzeitig auch immer. Kann aber auch schweigen. Das kann ich nicht. Okay. Aber das ist ja auch eine Tugend, dass man Dinge, die man vertraulich erfährt, dass man die nicht sofort an die große Glocke hängt. Das ist ja ganz wichtig in dem Beruf. Ansonsten kann man es gleich vergessen, weil dann sagt einem nie mehr irgendwer irgendwas Geheimes.
Das heißt, wusstest du von dem IGN und Humble Deal, bevor alle anderen es wussten?
Ich war dabei. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Nein, ich habe das quasi auch aus der Presse erfahren. Ich meine, ich habe zwar in Deutschland und deutschsprachigen Raum ganz gute Quellen, aber jetzt was internationale Sachen anbelangt, da gibt es natürlich Kollegen, die an der Ost- und Westküste der Staaten da deutlich näher dran sind. Und nein, das wusste ich nicht, war ich überrascht, aber umgekehrt auch nicht wieder so überrascht, dass es überhaupt passiert.
Ja, also das war tatsächlich was mich doch ein bisschen überrascht hat. Also ich hätte es nicht gedacht. Ist jetzt auch so der Grund, warum wir in dieser Konstellation irgendwie zusammensitzen, weil wir gerade jemanden dabei gerne hätten, der sich auch im Spielejournalismus so ein bisschen irgendwie auskennt. Und was da passiert ist, dass Humble, die Firma, die vor, ich glaube, 5 Jahre sind die inzwischen alt, die das erste Humble Bundle aufgemacht haben und so ein bisschen auch dieses Bundling von Games, das war das Humble Indie Bundle, und die haben das Bundling, das Indie Bundle quasi erfunden, kann man so sagen, beziehungsweise populär gemacht. Und da konnte man zu einem sehr geringen Preis viele Spiele erwerben und ein Teil davon ist auch zum wohltätigen Zweck abgezwackt worden. Die Entwickler haben was bekommen, Humble Bundle hat sich was genommen und die, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube insgesamt inzwischen über 100 Millionen US-Dollar für Charity aufgekommen durch diese Aktionen, diese Bundles. Und die haben ihr Geschäftsmodell auch immer weiter ausgebaut. Es gibt inzwischen, es gibt so Weekly-Bundles, die haben einen eigenen Store. Ich kann als Entwickler, kann ich ihr Plugin hernehmen und kann für so gut wie keine Mehrkosten auf meiner Website selber mein eigenes Spiel über deren Plattform verkaufen. Ich kriege einen relativ guten Revenue-Share-Deal, der deutlich besser ist als der von Steam, was diese ganze Sache auch immer wieder relativ interessant für Entwickler macht. Und Humble Bundle hat sich da von dieser einen kleinen Indie-Aktion zu einer Plattform herausgearbeitet, die doch für Qualität und für eigentlich auch relativ gute Nutzererfahrung bekannt ist und die dann sogar angefangen haben, Spiele zu publishen. Also das heißt, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, um Spiele zu entwickeln, beziehungsweise um andere Leute Spiele entwickeln zu lassen. Und die wurden jetzt gekauft von IGN. Dann ein kleiner Disclaimer dazu, das hat nichts mit IGN Deutschland zu tun. IGN Deutschland ist eine separate Firma, beziehungsweise das wird operiert von der Wikipedia. Und Wikipedia hat nur die Markenrechte an IGN. Die haben an sich sonst keinerlei Bindung zu IGN in den Staaten. Und IGN US hat Humble Bundle gekauft. Zu welchem Preis? Ist nicht bekannt, gibt es nur Gerüchte. Und das ist natürlich eine interessante Sache, weil IGN ja eigentlich eine Plattform ist, die über Spiele, Filme, aber doch in meisten Fällen über Spiele schreibt. Und da wurde an mehrfachen Stellen die journalistische Integrität dieser Plattform jetzt in Frage gestellt, wie ich finde, zu Recht. Sebastian, wie hast du das irgendwie mitbekommen und was war deine erste Reaktion?
Ich denke mal, dass da so ziemlich keiner wirklich damit vorher gerechnet hatte, oder Petra?
In dieser Konstellation nicht, aber dass sich Medienunternehmen oder Verlage im Bereich E-Commerce im weitesten Sinne, also mit Online-Versendern oder mit irgendwelchen Herstellern oder sonstigen Dingen verstärken und verbreitern, das ist ja eine Geschichte, die schon eine ganze Ecke am Laufen ist, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, wenn man sich die großen Verlage anguckt, was die inzwischen alles machen, die haben früher mal nur Spielezeitschriften gemacht oder nur Webseiten und so weiter und inzwischen verkaufen die eigene PCs und legen eigene Kollektionen auf und Merchandising und schlag mich tot. Das hat sich schon massiv geändert und insofern hat es mich nicht überrascht, dass jetzt ein Medienunternehmen wie IGN hingeht und sagt, Moment mal, da gibt es doch total viele tolle Synergien. Wir haben die Zielgruppe und der Zielgruppe kann man ganz tolle Sachen anbieten. Und dazu gehören eben auch die Produkte und Pakete von Humble Bundle. Und insofern an sich von außen betrachtet macht es natürlich schon Sinn. Aber ich möchte nicht tauschen mit den armen Redakteuren, die das gegenüber ihrer Community erklären müssen. Das ist, glaube ich, kein Spaß.
Was ich so ein bisschen interessant fand, war tatsächlich, dass die es nicht über ihre Holding oder über ihre über den Mutterkonzern gemacht haben, sondern wirklich ganz direkt. Also wirklich zu sagen, hier IGN kauft das und nicht wie heißen die wie heißt die Holding-Firma von den Herren? Das hatte ich mir irgendwo hier aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja auch irgendwie Teil eines Konzerns. Also die sind alle irgendwie dann nochmal 25 Mal verschachtelt und am Ende steht da irgendwie so ein riesiger Mediengigant. Und ich fand es tatsächlich interessant, dass die sagen, nee, wir lassen das direkt über IGN fahren und machen das nicht über irgendwelche, Umwege, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Das kann man natürlich sagen, dass das jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen auch denen in die Hände spielt, zu sagen, ja, okay, die machen das so offensichtlich und die werden jetzt immer irgendwelche Disclaimer bei den Reviews mitschreiben. Aber so ein bisschen komisch ist das natürlich schon. Also so ein zweizeiliger Disclaimer hält natürlich jetzt, also klar, offiziell ist mein Job damit getan. Das ist so ähnlich wie der Hashtag Ad auf Instagram oder so.
Ja, einfach ist es sicherlich nicht, vor allem für die Redaktion, die ja offenkundig, so wie es hieß, von der ganzen Geschichte auch überrumpelt wurde und daraus quasi aus den Medien erfahren hat. Aber de facto ist es jetzt nichts völlig Ungewöhnliches. Das hat man eben in Deutschland auch bei ganz vielen, TV-Sendern zum Beispiel, wenn du dir anguckst, so ein so ein ProSieben Sat.1, die sind an Myriaden von Reiseveranstaltern beteiligt, haben da eigene Tochterfirmen oder einen Springer, die betreiben Immobilienportale und Transfermarkt.de und Burda vertreibt Tierfutter über einen E-Commerce-Laden. Also da gibt's vielfältigste Verflechtungen und das hat sich in den letzten Jahren einfach so rauskristallisiert, dass man mit nur Fernsehen oder mit nur Print oder nur online halt kein auskömmliches Geschäft mehr veranstalten kann. Und deswegen haben sich mutmaßlich auch die Kollegen bei IGN gedacht, ja, Moment mal, es werden immer weniger Spielehersteller und die schalten weniger Werbungen auf unseren fantastischen Portalen. Lass uns mal auf anderen Wege Geld verdienen. Und die haben sich dann das angeguckt und haben gedacht, ja, das ist ein Business, mit das wir verstehen. Also wir wissen, wie Humble Bundle funktioniert. Und das kann man klasse kombinieren mit unserem redaktionellen Inhalt. Dass das für die Redaktion blöd ist, weil die natürlich jetzt quasi immer mit so einer Schere im Kopf arbeiten müssen, sobald es um das Thema Humble Bundle geht. Und es wird ja natürlich auch spannend, was passiert, wenn es mal Meldungen gibt, die nicht so geil sind rund um Humble Bundle. Wenn es irgendeinen Skandal gibt oder irgendeinen, einen Betrugsvorfall, was auch immer. Oder einen Entwickler, der nicht happy ist. Wie geht man damit um? Das ist, glaube ich, schon schwierig, wenn die Mutter quasi beteiligt ist an einem Unternehmen und man mit den Kollegen quasi in einem Raum an einem Tisch sitzt. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber da müssen einfach die nächsten Monate zeigen, inwieweit man da professionell zusammenarbeiten kann. Aber einfach ist es nicht. Also nicht zu beneiden.
Ja, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, im Printbereich war das ja schon auch immer irgendwie so ein bisschen das Problem, weil in vielen Fällen ja auch gerade im Print das Magazin mitfinanziert wird durch Anzeigen. Und die Anzeigen werden geschalten von den Leuten, über die man berichtet. Und da gibt es auch immer wieder, es gibt Gerüchte und es gibt Vorwürfe und es gibt teilweise auch tatsächlich erwiesenermaßen Fälle, wo sich dann jemand beschwert hat und gemeint hat, hier, ich habe aber Anzeigen bei euch gebucht, können wir da nicht irgendwie an der 83 noch was machen und so. Mhm. Das konnte man im Printbereich oft damit abwandeln, dass man wirklich sagen konnte, nee, unsere Redakteure und unsere Anzeigenbuchungen, die haben wirklich direkt miteinander gar nichts zu tun. Also es wird niemand aus dem Anzeigenbereich rübergehen und sagen, bitte macht doch da mal was. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, es geht in dem Fall, glaube ich, mehr um eine Schere im Kopf und um so ein, naja, also die Hand, die mich füttert, die würde ich jetzt ungern beißen.
Ja, es ist natürlich inzwischen auch so, dass die Special Interest Verlage, egal ob im Bereich Computerspiele oder im Bereich Automobil oder bei, was weiß ich, bei Garten, was auch immer, da gibt es ja inzwischen quasi so die Serviceabteilungen, die für die Anzeigenkunden oder für die jeweilige Branche Dienstleistungen erbringen. Die bauen da die Trailer zusammen oder bauen irgendwelche Messestände oder veranstalten irgendwelche Events oder also quasi ein ganzer bunter Strauß an Dienstleistungen entsteht quasi rund um eine Branche und das machen natürlich Special Interest Medienunternehmen, also quer durch alle Branchen. Und da gibt es natürlich Verknüpfungen, die nicht einfach sind. Im Idealfall ist es so, dass du so eine Art chinesische Mauer hast zwischen der Redaktion, die über Produkte berichten, und auf der anderen Seite die Vermarktung, also den klassischen Anzeigenvertrieb oder die Sales-Leute. Das ist eigentlich der Idealfall, aber das zu trennen ist total schwierig. Da brauchst du wirklich ein massives Rückgrat seitens der Geschäftsführung, seitens der Chefredakteure, seitens der leitenden Redakteure, dass die quasi alle Avancen seitens der werbetreibenden Industrie da abblocken und sagen, hier, pass auf, Freunde, wir sind unabhängig und wir schreiben, was wir für richtig halten. Aber da zu sagen, es interessiert mich nicht, was der Werbetreibende da denkt, das ist total schwer, weil einfach die Verknüpfungen zwischen den beiden Bereichen so massiv sind. Und da geht es auch gar nicht um Geld großartig, sondern da geht es ja darum, dass man in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weiterhin mit den jeweiligen Spieleherstellern zum Beispiel auch zusammenarbeiten muss. Es geht jetzt nicht um die Anzeige oder das Banner oder um irgendeine Werbekampagne, sondern es geht einfach darum, dass man ein vernünftiges, professionelles Verhältnis hat und man mit den Leuten halt auch auf Dauer konstant gut arbeitet, auch wenn mal ein Produkt nicht so geil ist. Ja. Und das auszuhalten, das ist nicht ganz ohne, ist halt ein täglicher Kampf. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, also ist ja auch mehrfach so gewesen, dass wenn irgendwie dem Hersteller, dem Publisher das Review nicht gefällt, dass die Bemusterung der Redaktion im Vorfeld dann irgendwie beendet wird. Also das ist ja irgendwie so ein relativ berühmtes, bekanntes Mittel. Und gerade in dem Business, wo es irgendwie darum geht, dass man mitunter einer der Ersten ist, der irgendwas schreibt, ist so eine Vorabbemusterung schon immer irgendwie, also es geht jetzt wirklich nicht um die 50 Tacken oder 70 Tacken, um sich da sowas zu kaufen, sondern mehr irgendwie auch um den Zugang oder aber im Zuge dessen bist du ja auch immer irgendwie so ein bisschen ausgeliefert, gerade auch wenn du im Vorfeld Zugang erhältst, das ist ein gewisses Privileg, oder wenn du zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen wirst, wo dann doch irgendwie auch mal der Flug oder das Hotel oder das Essen bezahlt wird. Also ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das schaffen, da auch wirklich alles irgendwie zu disclosen und da zu sagen, hier, wir wurden eingeladen und man hat uns bezahlt und das auch tatsächlich ganz explizit dazu sagt und nicht nur irgendwie im Halbsatz und übrigens danke oder so, sondern dass man das wirklich ganz explizit dazu erwähnt, wir sind hier eingeladen worden. Und da muss man schon sagen, also das ist halt was, es hat einen Einfluss auf das, was man erzählt. Also da kann man alle Integrität irgendwie versuchen, in die Waagschale zu werfen. Das ist einfach etwas, was einen beeinflusst als Mensch, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, aus guten Gründen ist es ja auch so, dass die Hersteller alle Mittel in Bewegung setzen, um tatsächlich den Journalisten, Redakteuren da eine gute Zeit zu ermöglichen, im Sinne von, dass es auch alles organisiert ist und dass die Zugänge bekommen zu den Entwicklern und so weiter. Das sind natürlich lauter Dinge, um die sich die PR-Abteilung kümmert. Und natürlich geht es darum, dass der Redakteur einen möglichst guten Eindruck erhält. Aber prinzipiell muss man sagen, dieses Geben und Nehmen, sage ich mal, also diese Drohkulisse von wegen, wenn du uns in dem und dem Punkt ärgerst, dann bist du beim nächsten Mal nicht mehr dabei. Das Problem haben ja total viele Branchen. Wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel Sportmagazine oder Sportredaktionen, die exklusiven Zugang haben wollen zu sich Bayern München oder zu Mönchengladbach, wenn du da quasi einmal rausfällst aus dem ganzen Prozedere, aus dem ganzen Zirkus, dann bist du beim nächsten Mal halt nicht mehr dabei bei einem Hintergrundgespräch. Und das ist das eigentliche Druckmittel. Es geht ja nicht um Anzeigen oder um irgendwelche Werbekampagnen, sondern es geht tatsächlich um diesen exklusiven Zugang zu den Fleischtöpfen, zu den Leuten, zu den wirklich wichtigen Leuten, um Exklusivinterviews und Vorabinfos. Und das ist natürlich schon ein Pfund, mit dem dann die jeweiligen Hersteller oder Lizenzinhaber dann wuchern können, egal ob im Bereich Sport, im Bereich Film, im Bereich Musik oder eben bei Computerspielen.
Ja, und bei Politik ist es ja auch nicht anders. Also man darf nicht vergessen, dass Leute irgendwie auch relativ gezielt irgendwie, zum Beispiel, das ist ja immer eine relativ große Debatte, wer im Weißen Haus in diesem Presskorps dabei sein darf und in welcher Reihe man da sitzt und wer wo irgendwie besetzt wird und wer da mal nicht mitfahren darf. Und es ist tatsächlich mit dem Zugang zu spielen und den Leuten im Zweifelsfall den Hahn abzudrehen, ist einfach auch eine Form der PR. Oder ja, öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die man da so machen kann, je nachdem, wie halt eben berichtet wird. Das war ja auch irgendwie relativ großer Eklat, als Breitbart irgendwie im Weißen Haus dann seinen Sitz gekriegt hat, wo doch diverse Leute glücklicherweise auf die Barrikaden gegangen sind. Aber den Sitz haben sie nach wie vor.
Ja, wenn jetzt eine Kanzlerin auf Reisen geht und irgendeinen Staatsbesuch macht irgendwo in den USA, dann hast du halt ein Dutzend Journalisten dabei und da sind halt einige gesetzt, wie weiß ich, die Bild-Zeitung und Spiegel und Stern und Fokus und noch zweieinhalb andere. Aber danach ist halt ein Hauen und Stechen um die Plätze. Und wenn du da quasi in Ungnade gefallen bist beim Presseamt, dann bist du halt beim nächsten Mal nicht dabei. Schade. Wenn dein Objekt groß genug ist, wenn deine Reichweite groß genug ist im Online-Bereich und so weiter, dann bist du da quasi gesetzt. Aber ansonsten ist es eben halt nicht so. Und insofern ist es natürlich ein Asset, sage ich mal, mit dem die jeweiligen Lizenzinhaber oder die mächtigen, in Anführungszeichen, in allen Branchen wirklich, wirklich spielen. Und im Autobereich ist es genau das Gleiche. Wenn du Zugang haben willst zum neuen Fünfer und den zuerst testen willst oder Probe fahren willst, dann solltest du gute Kontakte haben zu BMW, die nicht durch anderweitige Dinge belastet sind. Und ähnlich ist es im Spielebereich natürlich auch. Und da ist halt eben die Kunst, so ein professionelles Verhältnis zu haben, dass man unangenehme Dinge schreiben kann, ohne sich da wirklich alle Brücken abzureißen für die nächsten 50 Jahre.
Ich dachte, der Sebastian sagt noch vielleicht noch was dazu, aber jetzt,
ja, der Sebastian denkt sich die ganze Zeit, sag mal, über was redet ihr da?
Ja, schon, ja.
Spielejournalismus, wenn ja, warum?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich inzwischen stellen muss, weil der hat ja zumindest der klassische Spielerjournalismus, wie ihn die meisten Leute immer noch definieren, zumindest diejenigen, die in den Printmedien arbeiten, der ist halt einfach nicht mehr so relevant, wie er früher mal war. Und wenn man es von der Perspektive aussieht, dann muss man sicherlich sich Gedanken machen, ob das überhaupt Sinn macht, Spielerjournalist zu werden. Aber ich für meinen Teil bin auch nicht der Meinung, dass Spielejournalismus tot ist, sondern er hat sich einfach nur komplett verändert. Und ist aber, glaube ich, vielen entweder nicht bewusst oder sie wollen es nicht sehen oder sie definieren einfach für sich Spielejournalismus. Also ich rede jetzt auch bewusst über den Spielejournalismus, der sich wirklich mit den Spielen an sich beschäftigt. Also ich klammer jetzt mal zum Beispiel sowas, was du jetzt zum Beispiel machst, Petra, aus. Das ist ja nochmal irgendwie eine kleine Sondergeschichte. Aber da hat sich einfach viel verändert und da muss man entweder drauf reagieren oder lässt es bleiben. Aber ich finde, man darf sich da nicht beschweren.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass ähnlich wie bei den Spieleentwicklern das Geschäftsmodell sich wahnsinnig verändert hat. Und da musst du halt irgendwie damit klarkommen. Und wenn deine Abonnenten einfach nicht mehr irgendwie die Basis des Grundrauschens sind, was bei dir alles deckt, dann muss man halt eine alternative Einkünftsquellen finden. Ich glaube, das ist noch nicht mal in vielen Fällen noch nicht mal irgendwie aus irgendwie Profitgier passiert, also in einigen Fällen mit Sicherheit. Aber jetzt, ich glaube, im Gaming-Journalismus ist der relativ harmlos noch. Wenn ich mir andere Sachen und andere Bereiche gerade im Lifestyle-Bereich angucke, ich glaube, da ist es geht es um deutlich andere Budgets. Was jetzt aber nicht irgendwie die Ethik da komplett in Frage stellen sollte, nur weil es nicht ganz so viel Geld ist. Ich glaube allerdings schon auch, dass gerade so, ich meine, du hast jetzt sowas wie Affiliate-Links, ich meine, gibt's auf deiner Webseite ja auch bei Petra, ich meine, du verdienst ja auch irgendwie Geld damit, aber du machst ja keinen Produktjournalismus, also bei dir geht's ja in den wenigsten Fällen um irgendwelche Produkte und dementsprechend ist das, glaube ich, auch, sage ich mal, relativ unkritisch, weil es beeinflusst den Inhalt relativ wenig, welcher, bei mir war es, glaube ich, habe eine Weile mal Kontaktgrills gesucht und da war relativ viel Amazon Ref-Links von Kontaktgrills auf deiner Seite. Dementsprechend, glaube ich, ist das relativ irrelevant.
Das habe ich mir nämlich im Vorfeld aufgeschrieben, der Robin sucht nach Kontaktgrills und dann habe ich das entsprechend eingesteuert.
Das ist aber sehr nett von dir, vielen Dank.
So lief das. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man heute irgendwas Redaktionelles betreibt, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man den ganzen Quatsch refinanziert und da muss, glaube ich, jedes einzelne Medienunternehmen eine ganz eigene Antwort drauf finden, denn es ist ein dramatischer Unterschied, ob du das als Einzelperson betreibst oder mit 3 Leuten oder mit 5 Leuten oder ob du dahinter eine Organisation hast mit einem großen Wasserkopf, mit Rezeption und 50 leitenden Mitarbeitern und 30 Vertriebsleitern, wie jetzt beim Axel Springer Verlag oder bei Burda oder beim Spiegel und so weiter. Da hast du ja eine ganz andere Kostenstruktur und dementsprechend musst du dann halt auch gucken, wie du dein Geschäftsmodell machst. Und es gibt hier in dem Bereich kein richtig und kein falsch oder kein, das sind alles Idioten, die haben keine Ahnung oder die machen alles richtig, sondern es muss wirklich abhängig von der Größe der Organisation, muss man sich angucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das kann von Patreon reichen bis hin zu Print läuft weiterhin super. Also ein Spiegel verdient ja weiterhin noch sehr, sehr amtliches Geld mit seinen Abonnenten und mit seinen Kioskverkäufen. Das sinkt zwar alles dramatisch, aber das ist immer noch so, dass man eine sehr, sehr, sehr große Redaktion mit sehr, sehr vielen gut verdienenden Redakteuren sich halten kann. Andere Unternehmen wie ein Springer sind da inzwischen anders aufgestellt, die sagen, okay, meine Bild und meine Autobild und meine Welt sind quasi Werbeträger für Plattformen zum Thema Immobilien, zum Thema Jobs, zum Thema Kleinanzeigen und so weiter und für Online-Versender. Und darüber verdiene ich dann quasi mein Geld, weil das halt über Werbung alleine nicht gut funktioniert. Und Affiliate-Werbung ist ein Modell, aber auch da muss man sagen, das ist halt ein quasi Erlösstrom, mit dem man ein journalistisches Angebot finanzieren kann. Aber das reicht natürlich nicht. Du brauchst im Normalfall immer einen lustigen Mix aus 1000 verschiedenen Einnahmequellen. Ja. Und eine alleine würde ich nicht glücklich machen.
Ja.
Das wird, glaube ich, in den wenigsten Fällen wirklich funktionieren. Ja,
vor allem, wenn du dann, also ich glaube, dass das, was sie in den letzten Jahren so viel entwickelt hat, ist dieses wie nennt es sich so schön, Content-Marketing, wo es dann teilweise die Redaktionen sind halt auch die Inhalte dann für die Agenturen schreiben, beziehungsweise die Agenturen sind so eine Mischform aus Redaktion, Agentur und Öffentlichkeitsmaschinerie. Also da sind die Grenzen inzwischen auch sehr fließend, habe ich feststellen können.
Ja, wobei, das merkt normalerweise der Spielemagazinsleser merkt das ja in der Form nicht, aber hinter den Kulissen ist es natürlich zwangsläufig so, dass da die Grenzen natürlich fließend sind und in einigen Fällen kann man sich noch dagegen wehren, aber das zieht sich ja quer durch. Zum Teil hast du noch eigene Abteilungen, die das machen, aber dann schreibt halt der Redakteur nochmal so einen Promotext mit für einen Amazon Cyber Day und die Meldung ist ja nur deshalb da, damit quasi die Reflinks unters Volk gebracht werden. An anderen Sinn hat das ja nicht. Das hat ja keinen journalistischen Auftrag im Sinne von, wir müssen übrigens jetzt hier als vierte Gewalt im Staat unsere Leser informieren, sondern das hat rein den Zweck, Geld zu verdienen. Anderen Zweck gibt's hier nicht. Und insofern sind da alle Redakteure oder die meisten zumindest auch ein Stück weit Mitvermarkter und im Auftrag des Herrn unterwegs, nämlich ihres Arbeitgebers.
Ja, ich habe da auch, also ein Ding, wo ich mich echt immer wieder drüber ärgere, ist so, wenn man tatsächlich sind viele von den Artikeln oder von den Beiträgen sind gekennzeichnet, wo dann irgendwie dabei steht, ja, wir haben das hier alles, aber wenn das dann irgendwie nur noch in Auszügen zitiert wird oder wenn es dann irgendwie auf der Verpackungsbeilage steht, dann irgendwie nur der Auszug des Redakteurs drauf, da steht dann halt auch nicht mehr dabei, dass es sich eigentlich nicht um redaktionellen Inhalte handelt, sondern dass es so eine Mischform war. Und der Disclaimer mag im Originalartikel dabei sein, aber für die Packungsbeilage, für dieses eine Zitat des Reviewers, ist es dann vielleicht auch ein bisschen viel Aufwand, das mit drauf zu packen. Und da, glaube ich, ist so ein Ding, wo ich mir sage, ja, da ist diese Mischform einfach nicht in Ordnung. Also wenn es nicht irgendwie, ich kann es zwar bei mir kennzeichnen, wie ich möchte, aber wenn ich dann tatsächlich eigentlich einen bezahlten Werbetext als Claim oder als Zitat dann auf meine Packung drauf packe oder auch irgendwie, wenn ich mich dann drauf beziehe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, es ist ja oft so, dass die Leute sich solche Artikel dann referenzieren als hier Institution XY irgendwie, keine Ahnung, in der die ADAC-Motorwelt sagt, der BMW 5er ist das beste Auto, was jemals diesen Planeten irgendwie verrußt hat. Also das ist halt, ja, also ich glaube, da wird es dann nochmal ein Ticken kritischer, weil diese Inhalte eben, aus einer Anzeige würde niemand direkt irgendwie ein Zitat ziehen. Aber aus einem bezahlten Beitrag schon eher.
Ja, und der Punkt ist natürlich auch, dass die Spielebranche ja eine sehr kompakte Branche ist. Es ist jetzt nicht so, dass die in ihrer Größe und ihrem Marktvolumen vergleichbar wäre mit, weiß ich, der Pharmabranche zum Beispiel oder dem Lebensmitteleinzelhandel. Das sind ja dann wieder ganz andere Größenordnungen. Das ist ein sehr überschaubarer Bereich. Da kennt jeder jeden und jeder spricht mit jedem und die Leute sehen sich auf den Messen und auf Konferenzen. Und das kannst du ja in einer Hand abzählen von den wirklich relevanten, werbetreibenden Kunden, die auch wirklich Budgets haben, wo du eine mittelgroße Redaktion halbwegs finanzieren kannst. Das sind ja nicht viele. Und insofern ist es natürlich so, dass man guckt, dass man gemeinsam Lösungen findet, wo alle gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, da gehören Videos dazu, da gehört Social Media dazu, gehören Events dazu und so weiter. Da werden dann große Pakete geschnürt und natürlich sind da die Übergänge fließen. Und je kleiner eine Branche ist, desto schwieriger ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, ähnlich wie im Bereich der Bundesliga-Vereine, da hast du ja auch nur 18 Stück und ist auch eine sehr kleine Szene. Und da muss man einfach gut zusammenarbeiten. Ansonsten hat man da, glaube ich, keinen Spaß im Leben, auch als Redakteur. Ja. Nicht.
Ein so ein bisschen alternatives Modell, wo sich die Content Creator quasi ihre Unabhängigkeit direkt bezahlen lassen, ist ja sowas jetzt, wie wir hier gerade zu Gast sind bei Insert Moin. Ist das was, was du auch irgendwie so ein bisschen in Betracht gezogen hast oder gesagt hast, okay, sowas wie ein Patreon oder ist ja auch nichts anderes als eigentlich eine Form von Abo-Modell. Könntest du dir auch vorstellen für Gameswirtschaft oder ist das was, wo du sagst, ja, es ist vielleicht irgendwie, funktioniert gerade so irgendwie, wie es läuft?
Ich habe darüber 2,5 Stunden ungefähr nachgedacht und habe mir die verschiedenen Modelle angeguckt, aber bin immer wieder zu dem Punkt gelangt, dass es in dem Fall das falsche Modell ist, weil ich glaube, dass Patreon funktioniert für Angebote, bei denen es eine sehr, sehr enge und eine sehr vertrauensvolle Beziehung gibt zwischen den Zuhörern oder Zuschauern und den Creatern und den Betreibern. Das heißt, die ist zum Teil ja auch sehr persönlich, fast schon kumpelig, sage ich mal. Man unterstützt quasi seinen Creator und lässt ihm Geld zukommen. Und das funktioniert deshalb dann besonders gut, wenn sich da die handelnden Personen ändern, dann wird sich mutmaßlich auch an der Zielgruppe was ändern. Und insofern glaube ich, ist es nur dann sinnvoll, wenn du da wirklich so eine sehr direkte, vertrauensvolle Beziehung aufbauen kannst, ähnlich wie bei Twitch, da hast du ja auch diese Donations, das machst du ja auch nur dann, wenn du jemanden sehr intensiv folgst und wirklich jedes Livestream, wenn du da zuguckst, dann lässt du halt irgendwann auch mal Donations da und ähnlich ist es auch bei Patreon. Ich glaube, dass Patreon cool ist für eine Handvoll von Formaten, für Podcasts und für redaktionelle Angebote und so weiter. Aber das wäre jetzt zum Beispiel nichts für eine GameStar, sage ich mal, oder für ein mittelgroßes Unternehmen, das eine gewisse Struktur hat. Das kannst du damit nicht finanzieren. Das ist für kleine Projekte cool und da sind auch ordentliche Gelder drin. Aber sobald es eine bestimmte kommerzielle Größenordnung überspringt, ist glaube ich, diese Grenze überschritten, wo es halt darum geht, ja, wir machen irgendwie was Cooles für euch. Das ist dann nicht mehr wirklich glaubwürdig und authentisch, wie es immer so schon heißt bei Influencern. Die
Ich habe das auch, Zeit merke ich das immer mehr, dass teilweise auch diese Twitcher, wie viel Zeit die damit verbringen, ihre Kundschaft, ihre Community bei Stange zu halten. Also ich bin, manchmal finde ich es auch ein bisschen anstrengend, ich folge da so einigen Leuten und gerade ich bin auch so in einer kleinen Nische unterwegs, ich schaue mir gerne irgendwie Streams an Eve und ich folge da auch zwei Leuten und einen backe ich tatsächlich auch auf Patreon. Aber ich merke halt auch, dass die teilweise irgendwie die ersten 20, 30, manchmal 60 Minuten des Streams damit verbinden, wirklich jeden einzelnen ihrer Kunden namentlich zu erwähnen und die da bei der Stange zu halten. Und da muss ich sagen, das ist dann nicht mehr der Werbeblock, der mich nervt, sondern es ist mich der Community-Block, der mir irgendwie auf den Keks geht. Also das, ich finde das krass. Also auch bei Insert Moin, da ziehe ich wirklich den Hut und die machen das sehr angenehm, weil in den Beiträgen an sich ist das gar nicht. Aber die kümmern sich auch wirklich sehr aktiv um die Community. Also ich weiß, was du meinst, die Bindung zu den Leuten, die zuhören, die ist wirklich sehr eng, die haben den Discord-Server und da sind die Leute auch wirklich aktiv, sowohl die Community ist sehr aktiv, als auch der Manu, der Daniel und der Michael, also das ist schon, ist eine beeindruckende Arbeit, die da geleistet wird und die, glaube ich, auch ganz schlecht skaliert, wie du sagst, also du hast einen Verlag, könnte man über sowas wirklich nur ganz schlecht irgendwie betreiben, weil, ja.
Ja, das war das, was ich vorhin meinte, ist, dass da quasi jedes Unternehmen oder jedes Medienangebot so eine eigene Lösung finden muss. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool für so ein Insert Moin und Stay Forever und der Games Podcast und so weiter. Das ist fantastisch dafür, weil du eben die Leute auch kennst und eine sehr enge, vertrauensvolle Beziehung aufbauen kannst über Monate, Jahre. Das ist super dafür. Aber jetzt für ein, sag ich mal, B2B-Angebot, wie es Gameswirtschaft ist, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Da muss man sich andere Sachen einfallen lassen, die aber wiederum für ein Insert Moin nicht funktionieren. Und ich glaube, da muss sich dann jeder das rauspicken, was für ihn taugt. Aber ich glaube, dass es nach wie vor möglich ist, für jede Größenordnung eine vernünftige Refinanzierung zu finden, muss man ein bisschen kreativ sein halt. Und ich glaube auch nicht, dass der Markt endlos groß ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch der 50. Games-Podcast, dass der in ähnlicher Weise erfolgreich sein kann wie ein Insert Moin, weil da, glaube ich, auch irgendwann mal so die Grenze erreicht ist. Aber für, weiß ich, 5, 6, 7 Core-Angebote ist auf jeden Fall der Markt groß genug.
Also da finde ich auch, also auf der einen Seite ist es definitiv der Markt, aber ich glaube so ganz in realen Verhältnissen ist es in vielen Fällen auch die Zeit, die die Leute haben. Also das war das, was ich in dem Gastartikel auf Gameswirtschaft bei dir versucht habe, so ein bisschen rüberzubringen, dass es gar nicht mehr so wahnsinnig darum geht, dass die Leute irgendwie Geld ausgeben, sondern dass sie überhaupt die Zeit aufbringen, das Geld, was sie ausgegeben haben, auch irgendwie wieder zu nutzen. Also keine Ahnung, wie viele Spiele ich gekauft habe, die ich nie gespielt habe oder im Humble Bundle, um diese Kurve wieder zu schlagen. auch große Spiele, die ich gekauft habe. Also jetzt, ich habe zwar irgendwie mir AAA-Games gekauft, aber letztendlich zocke ich dann doch nur irgendwie Destiny oder sowas und ab und an mal so einen kleinen Indie-Schmindie-Spiel. Aber es geht tatsächlich auch immer mehr in die Richtung. Ich meine, gerade wurde auch ein Studio dicht gemacht, was ein Singleplayer-Game gebaut hat. Das merkt man halt einfach, dass der Markt sich in diese Richtung Games as a Service bewegt. Und da geht es auch einfach nur darum, dass die Leute ihre Zeit in meinem Produkt verbringen und gar nicht mehr so sehr irgendwie, Hauptsache sie kaufen das Produkt und dann sind sie fertig, sondern Hauptsache sie kaufen das Produkt und lassen dann nochmal 150 Euro da.
Ja, das zieht sich ja wirklich durch alle Branchen. Egal, ob es eine Automobilbranche ist oder im Einzelhandel, du wirst halt durch Myriaden von Bonussystemen und Punktebelohnungen und hier noch ein Treueprogramm und sammeln sie die Punkte. Du kannst nicht mehr normal einkaufen gehen, ohne dass deine Customer Journey irgendwie in dein Privatleben hinein verlängert wird. Und das versuchen wirklich alle, dass die so viel Zeit und so viel Aufmerksamkeit wie nur irgend möglich von dir abziehen. Das war früher, war das vielleicht noch ein Newsletter, der irgendwie alle halbe Jahr mal kam. Aber inzwischen wirst du ja auf allen Kanälen bombardiert. Und wenn du Social-Media-mäßig halbwegs irgendwas verfolgst, egal ob es auf YouTube ist oder auf Twitter oder auf Facebook und so weiter, dann wirst du da vereinnahmt. Und ich wundere mich, wo zum Teil diese Zeit auch herkommt. Aber mich wundert nicht, dass sehr viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene kaum noch Fernsehen gucken, weil die haben die Zeit gar nicht mehr. Also das ist gar nicht mehr so sehr eine Frage der Qualität, sondern eher eine Frage, habe ich die Zeit, um wirklich um 20.15 Uhr vorm Fernseher zu sitzen, weil halt eben noch 50.000 andere Sachen locken, inklusive TV-Serien und Bundesliga und hast du nicht gesehen. Und insofern ist es dann schon ein Commitment zu sagen, ich unterstütze jemanden per Patreon oder per Twitch oder durch einen Klick auf einen Affiliate-Link, den unterstütze ich, weil ich ihn gut finde. Das würde ich ein Gezerre um die Zeit und die Aufmerksamkeit der Leute. Und das ist, glaube ich, die größere Schwierigkeit. Das ist, glaube ich, nicht so sehr der Punkt, dass die Leute nicht bereit sind, Geld auszugeben, sondern wie du sagst, würde ich dieses Zeitinvestment, weil die Auswahl einfach so.
Wobei man natürlich auch mit diesen, das ist was, sag ich mal, was Gutes. Wenn die Leute dann einmal irgendwie committed sind, dann bleiben sie häufig auch dabei. Einfach nur auch geschuldet dem Fakt, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich aber schon investiert. Mhm. Das ist ja auch so, man guckt sich den Kinofilm fertig an, auch wenn er einem nicht gefällt. So, das ist halt, ich habe jetzt 14 Euro und da möchte ich diesen Sitz, für diese 14 Euro möchte ich jetzt die restlichen 60 Minuten dieses schlechten Filmes auch noch irgendwie weiter okkupieren. Und was vielleicht auch eine völlig surreale Angst ist, aber niemand möchte irgendwie Geld umsonst ausgegeben haben. Und ich backe ja auch die Jungs von Insert Moin und ich versuche auch so möglichst viel davon rauszuholen und so jede Folge, die ich nie höre, sind quasi ein paar Cent, die ich in Anführungszeichen verschenkt habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Ding, dass man gerade bei diesen direkteren Beziehungen zu den Creatern, dass man da auch mehr die Persönlichkeit unterstützt und dann sagt, so, ich ermögliche, dass das hier alles passiert. Also da geht man vielleicht auch so ein bisschen weg von dem Denken, ich erhalte hier ein Produkt, sondern ich bin der, weiß ich nicht, der Gönner, der Mäzen, der hier irgendwie die Kreativen mit Geld und Lebensmitteln versorgt, auf das sie dann ihre Werke nach mir benennen.
Ja, das ist natürlich am Ende des Tages auch ein emotionales Investment. Das betrifft ja sowohl jetzt Podcast-Formate, genauso wie Twitch oder auch Kickstarter-Projekte, die ich backe. Wenn ich mal investiert bin in so einem Star Citizen, dann werde ich dieses Projekt auf Teufel komm raus verteidigen, auch wenn es mal nicht so geil läuft. Und weil ich einfach hier emotional so sehr dabei bin und quasi Teil eines großen Ganzen bin und mich da einbringe und darüber nachdenke und mich damit beschäftige Und deswegen ist es auch so, dass die Leute da sehr, sehr treu sind. Also wenn ich mal mich entschlossen habe, hier über Patreon irgendwie 5 € im Monat auszugeben, dann bleibe ich da wahrscheinlich auch dabei. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich eine Zeitschrift abonniere, bis ich da mal zu dem Punkt komme und das wirklich kündige. Da muss schon wirklich viel passieren, also viel Unheil.
Ja, oder auch jetzt, also gerade Star Citizen oder sowas, gerade wenn man da relativ, ich glaube, die Leute, die nicht so viel irgendwie reingesteckt haben, die müssen ihr Investment gar nicht so sehr verteidigen. Also das sind Leute, die sagen, ja, okay, das waren jetzt irgendwie $25, wenn es nicht passiert, ist mir das eigentlich egal. Aber wenn ich zu den Leuten gehöre, die da inzwischen irgendwie Tausende von Euro versenkt haben, und dann müsste ich an irgendeinem Zeitpunkt zugeben, dass das vielleicht finanziell eine echt dumme Entscheidung war. Und ich glaube, zu dem Punkt möchte niemand irgendwie wirklich kommen, zu sagen, okay, ich habe das Geld habe ich komplett in den Wind geblasen. Auf der anderen Seite, die haben sich schon so viel mit diesem Spiel auseinandergesetzt und so viele wütende und positive Kommentare geschrieben, dass sich das Geld wahrscheinlich sogar rein entertainmentmäßig für die gelohnt hat. Insofern, ja. Das heißt, wir haben erfolgreich den Bogen geschlagen zwischen IGN, Humble Bundle, Insert Moin, Gameswirtschaft, der Bundesrepublik Deutschland und dem Pressekorps. Das Weiße Haus hatten wir mit drin.
Alles in dieser Reihenfolge, ne?
Mit Sicherheit. Und wer sich nicht sicher ist, ob das stimmt in der Reihenfolge, der kann einfach nochmal zurückspulen und nochmal reinhören. Ich sage einmal vielen herzlichen Dank an Manu in das in uns gesetzte Vertrauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. So als kleine, wir dürfen unverschämterweise unsere eigenen Outputs bewerben. Dementsprechend bewerbe ich jetzt einmal die Petra mit ihrer Gameswirtschaft.de. Jeder, der sich irgendwie in dem Games-Business in Deutschland so ein bisschen informieren möchte, dem kann ich diese Website durchaus empfehlen. Sind gut recherchierte, gut geschriebene und stets aktuelle News zum Thema Games in Deutschland und auch internationale Meldungen, aber tatsächlich so ein bisschen der Deutschland-Fokus. Und die Petra macht da einen, vor allem als Einzelkämpfer einen wahnsinnig guten Job. Kann ich nur empfehlen. Und im nächsten Atemzug empfehle ich unseren eigenen Podcast namens Press Play. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören und euch zum Thema auch Games informieren. Wir machen so eine kleine Daily-Episode. Da ändern wir gerade ein bisschen was dran. Da könnt ihr mal früher oder später reinhören. Und ansonsten machen wir auch relativ viele Interviews zum Thema Games. Ich hatte in der letzten Woche hatte ich den Cem Erdalan von Mimimi zu Gast. Es dürfte eine sehr interessante Episode werden. Das ist mein persönlicher Favorit. Der sei euch ans Herz gelegt. Ansonsten wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß bei den restlichen Gästen des Feriencamps. Ich bedanke mich einmal beim Sebastian und natürlich auch bei der Petra fürs Mitmachen.
Gerne.
Jo, danke auch an euch.
Und wünsche in diesem Sinne noch einen guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast euch zu Gemüte führt. Ist ja nicht mehr so linear wie Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.